Mensch, Hanna, wir müssen los.
Oh ja, stimmt. Es ist 17:45. Wir haben nur noch 15 Minuten Zeit, um ins Wahllokal zu kommen.
Oh, ja, okay, dann lass uns gehen. Die Zuhörer hören jetzt den nächsten Radiobeitrag.
Unseren letzten, und zwar ist das die jugendpolitische Diskussion zwischen Schülern der JGS und der Waldorfschule mit jungen Politikern. An unserer Stelle, tschüss, bis bald.
Tschüss.
Wir müssen mit im freien Radio.
Am Mikrofon sind Jan-Paul Kersting
und Björn Epprecht.
Im Folgenden hört ihr ein Interview von Schülern der Jakob-Grimm-Schule und der Waldorfschule.
Wir führten eine Podiumsdiskussion im Jugendbildungswerk mit Jungvertretern der großen Parteien in Hinsicht auf die bevorstehende Landtagswahlen 2008.
Christian Rösch von der CDU,
Lasse Becker von der FDP,
Tim Schmuch von der SPD
sowie Daniel May von den Grünen waren sich dabei nicht zu schade, um mit uns über ihre persönliche Meinung und über das Wahlprogramm ihrer Parteien zu diskutieren.
Freies Radio Kassel.
Wir mischen mit.
Zeitalter.
Inwieweit habt ihr das Gefühl, dass sich eure bzw. unsere Altersklasse für Politik interessiert?
Ich glaube, auf der einen Seite muss man es so sehen, dass gerade auch junge Menschen sehr, sehr direkt von Politik beeinflusst sind und deshalb, glaube ich, auch einen sehr, sehr starken Drang zur Politik haben. Wobei auf der anderen Seite auch Politik sehr häufig sich selbst sehr abstrakt darstellt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wo Politik und auch Politiker heute ein bisschen vielleicht ihre Einstellung und ihr Vorgehen ändern müssen, um auch Jugendlichen einen leichteren Zugang zur Politik zu ermöglichen.
Also ich kann es ganz einfach machen für die Jusos. Also bei uns ist ein deutliches Zeichen, dass sich junge Leute für Politik interessieren, dass sie auch unter anderem bei uns mitmachen. Und wenn man das in den letzten Jahren sieht, sind diejenigen, die mitmachen, auch immer jünger geworden. Also das ist war früher, wenn man da Gerhard Schröder und die Generation sieht, auf so Bundeskongressen und so weiter, war dann das Alter irgendwie um die 30. Und heute zählt man mit Mitte 20, Ende 20 schon so ziemlich zum alten Eisen. Also sind schon viele auch jüngere Leute dabei, die sich dafür interessieren und auch mitmachen und einbringen.
Meine Erfahrung ist, dass Jugendliche vor allen Dingen dann sich für Politik begeistern, wenn es um ein ganz konkretes Ziel geht. Die Studienbeiträge in Hessen, das ist für viele junge Menschen ein ganz plastisches Problem, was mit einer Wahlentscheidung oder durch Proteste, Demonstrationen beeinflussen kann. Ich sehe, dass neben dieser projektbezogenen politischen Arbeit die Begeisterung, sich in Parteien oder deren Jugendorganisationen zu organisieren, doch eher rückläufig ist gegenüber früher. Aber ich denke, dass es deshalb für Politik wichtig ist, diese konkreten Sachfragen zu benennen, dass es eben nicht immer nur um das große Ganze geht, sondern eben ganz naheliegende Fragen, wie beispielsweise die Studienbeiträge.
Dann kommen wir diesbezüglich dann auch gleich zur zweiten Frage. In puncto Bildung und Förderung liegt Hessen im Bundesvergleich weiter hinten. Wie sollten die hessischen Schulen in Zukunft aussehen?
Ich denke, dass die Schulen von Hessen, dass die tatsächlich alarmierend sind. Wir von der Grünen Jugend denken, dass man in Zukunft viel mehr Schulen die Möglichkeit geben muss, zu Gesamtschulen zu werden, zu Schulen, die keine Trennung mehr nach Haupt- und Realschule, Gymnasium kennen. Wir werden das aber nicht sofort umsetzen können, denn uns ist auf der anderen Seite auch wichtig, dass diese Entwicklung von den Schulgemeinden heraus stattfindet. Deshalb machen wir dieses Angebot. Wer das annehmen möchte, dem wollen wir daran unterstützen. Aber wir werden jetzt nicht alle Gymnasien und Haupt- und Realschulen auf einen Hieb abschaffen.
Also für mich ist klar, nein zur Einheitsschule. Wir müssen ein leistungsorientiertes Bildungssystem haben und das geht nur durch ein dreistufiges. Es muss klar sein, dass es auch eine Durchlässigkeit in den Schichten gibt. Jeder muss sich nach seinem Bedürfnis entwickeln können. Und das kann man am besten teilen im Bildungssystem, wie wir es in Hessen zurzeit haben. Also A, sind die Unterrichtsausfallstunden fast zu null gelaufen.
Vom Ärger der Lehrer. Es ist nicht zum Beispiel auch Tatsache, dass in den letzten Jahren die Klassen immer größer wurden und dass im Grunde Klassen, in denen einfach auch weniger Schüler unterrichtet werden, gar nicht mehr verwirklicht werden können?
Ja, deshalb muss ja das Unterrichtsgarantie Plus und Co. weiter fortgeführt werden. Es müssen mehr Lehrer eingestellt werden, um dies wieder zu reduzieren.
Aber die Frage ist doch eigentlich eine ganz andere. Die Schüler sollen sich selber motivieren, in den Stunden, die dann nicht mehr ausfallen, was zu machen. Ich finde, das umschreibt das ganz gut. tatsächlich bei Unterrichtsgarantie Plus müssen die Schüler den Unterricht letztendlich gestalten, weil die Ersatzlehrer teilweise oder überwiegend gar nicht in der Lage sind zu lehren, da sie es gar nicht gelernt haben. Und das beschreibt doch eigentlich Problem. Und da kann man doch nicht sagen, schafft das mal alleine, das sich selbst motivieren. Also dazu braucht man auch niemanden, der auf die Schüler aufpasst.
Also vielleicht können wir das mal an einem praktischen Beispiel klar machen. Ich selbst studiere Lehramt in Sonderschulen und haben da auch schon einige Praktika in verschiedenen Schulen absolviert. Und wenn man da Praktikant ist, kann man, glaube ich, die Situation von U-Plus-Lehrkräften sehr gut nachvollziehen, da ist man nämlich der letzte Heinz, wenn man da reingeht. Also das ist ja so, als wenn man morgen einen, der irgendwie Bäcker ist, in eine Kfz-Werkstatt stellt und sagt, hier, du reparierst jetzt heute mal Autos. Also Unterrichtsgarantie Plus ist aus unserer Sicht der größte Murks, der da irgendwie gemacht worden ist, und es entwertet alles, aber auch wirklich alles, was in der Schule irgendwie gegolten hat. Also ich weiß nicht, was da noch irgendwie gut zu reden ist.
Naja, wobei man, glaube ich, auch vielleicht gerade bei Bildungsdebatten man den Hang hat, gerade wenn neben mir links und rechts zwei Lehramtler sitzen, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen überideologisiert und man einfach mal das Ganze reduzieren sollte auf das, was gut ist und auf das, was schlecht ist. Denn darauf haben, glaube ich, die Schüler in Hessen einfach ein Anrecht. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wenn wir hier wieder in diesen ideologischen Grabenkampf einsteigen, in den Daniel und Christian am Anfang eingestiegen sind mit, ja, es geht nur das dreigliedrige Schulsystem und ja, es geht nur faktisch die Einheitsschule, wie es auch die SPD fordert. Aus meiner Sicht ist der logische Schritt zu sagen, wir haben in Hessen ein gutes System, das aus beiden Bereichen besteht, wo man Gesamtschulen hat, die gut funktionieren, wo man im dreigliedrigen Schulsystem Schulen hat, die gut funktionieren. Da muss man einfach schauen, was können die Guten besser als die anderen Schulen, und dann muss man eben sehen, dass man, egal in welcher Schulform, hinterher hinkommt und das Angebot, was wirklich die Eltern und was die Schülerinnen und Schüler haben wollen, dass man das eben möglichst flächendeckend vor Ort anbringt. Ich muss sagen, zum Thema Unterrichtsgarantie Plus, in der Tat, das ist mehr oder weniger eine Sitzplatzgarantie im Warmen, weil Unterricht da nicht wirklich gut stattfinden kann. Man muss bloß auf der anderen Seite auch sagen, dass gerade Eltern vielerorts sagen, ja, es ist ein durchaus willkommenes Angebot, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Kinder in einem Alter, wo irgendjemand als Aufsichtsperson da sein muss, eben eine Betreuung haben. Bloß man darf dann eben eine Betreuung nicht Unterricht nennen. Und das ist, finde ich, der Hauptfehler dabei. Was ist einfach falsch zu sagen, es ist die Unterrichtsgarantie Plus, weil Unterricht findet da nicht statt. Ich frage mich wirklich, was da bei der Landesregierung als nächster Schritt kommt. Also ich warte nur noch auf die Unterrichtsgarantie Ultra und danach die Unterrichtsgarantie Megaperz. Also das ist momentan so ein bisschen das, wie die CDU in Hessen in der Alleinregierung Politik betreibt. Und da muss man, glaube ich, dann hingehen und muss sagen, ja, inhaltlich ist es falsch, aber es bringt nichts, sich ideologisch in irgendeinen Grabenkampf zu verstricken.
Das Spannende ist ja schon, es gab ja die einfache Unterrichtsgarantie. Da ist ja statistisch, wie die CDU das ausgerechnet hat, ist mir schleierhaft. Statistisch gab es da ja irgendwie 0 Stundenausfall. So, und wo 0 ausfällt, da nochmal ein Plus draufzusetzen, dass jetzt noch weniger als 0 ausfällt, das hat sich mir bislang noch nicht irgendwie erschlossen.
Wobei, da ist zum Beispiel eine interessante Anregung weg von dieser Diskussion Gesamtschule oder nicht Gesamtschule oder was hinterher, die man aus anderen Ländern durchaus bekommen kann.
Woran liegt das jetzt direkt, dass das in anderen Ländern besser funktioniert? Und in welchen Ländern funktioniert das besser?
Also ich glaube zum Beispiel, wenn man sich diese ganze PISA-Studiendiskussion anschaut, da wird immer gesagt, ja, Finnland, das Heilsbringerland schlechthin, die haben ja nur Gesamtschulen. Wenn man sich das Ganze aber mal anschaut, dann ist das aus meiner Sicht das Herausragende in Finnland nicht unbedingt das Gesamtschulsystem, sondern dass die einfach einen viel besseren Personenschlüssel haben, dass dort in den Klassen eben sehr, sehr direkt Schulsozialarbeiter und eben darüber hinaus auch Schulpsychologen und Ähnliches eingebunden werden, sodass man dort der Lehrer sich eben wirklich auf das Unterrichten konzentrieren kann. Und das wäre zum Beispiel was man durchaus, finde ich, nach Deutschland übertragen kann. Da muss man auf der anderen Seite sagen, das wird ganz, ganz schwer, weil da haben, glaube ich, auch wir als Junge eine Verantwortung, dass man das finanziert bekommt, weil wir ja auch nicht hinterher auf einem riesen Schuldenberg sitzen wollen. Aber da muss aus meiner Sicht auf Bildung klar die Priorität dann liegen.
Okay, also lieber Lasse, wir geben ja nicht umsonst so viel Geld für Forschung und für Studien aus, um zu sehen, wie machen das denn andere besser, um dann zu sagen, naja, aber das mit der Gesamtschule, das passt uns einfach nicht.
Wenn ich mich hier hinstellen würde und sagen würde, ja, dreigliedriges Schulsystem, hättet ihr vollkommen recht. Aber ich sage eben, lasst die Eltern entscheiden. Wenn die Eltern sagen, ich schicke mein Kind auf die Gesamtschule, dann ist dort eben das Gesamtschulangebot besser. Und wenn die Eltern sagen, nein, ich möchte mein Kind ins dreigliedrige Schulsystem schicken oder eben, wenn das Kind älter ist, das Kind selbst oder der Jugendliche dann, dann ist das eben das bessere Schulsystem. Und da, finde ich, kann man einfach sagen, das sollten die Leute selbst entscheiden und sollte nicht Politik von oben überstülpen.
Okay, dann kommen wir dann mal zur nächsten Frage. Also Hessen beheimatet mit Frankfurt, Marburg, Gießen und Kassel große Universitätsstandorte. Sind Studiengebühren von 500 Euro pro Semester die einzige Möglichkeit, um dort qualitative Lehre zu gewährleisten?
Nein, das ist eine ganz klare Kiste. Also wir haben auf unserem Landesparteitag beschlossen, alle Studiengebühren, das steht auch so bei uns im Programm drin, alle Studiengebühren abzuschaffen. So, da muss man halt mal Geld in die Hand nehmen und das dann auch so machen, weil alles andere ist doch... Also, wenn Studieren tatsächlich nur noch für Reiche ist, und das kann man sich ja auch tatsächlich ausrechnen. Also es hat ja nicht jeder 1.400 Euro im Jahr, wenn man die Studienbeiträge und die Studiengebühren noch draufrechnet. Das sind 1.400 Euro, dass man in die Uni gehen darf. Davon hat man noch keine Wohnung bezahlt, davon hat man noch nichts gegessen, davon hat man noch nicht gewohnt, davon hat man noch gar nichts gemacht. So, und da kann man sich ja dann tatsächlich mal drüber unterhalten, ob das sozial ist.
Ich bin der Meinung, die Studiengebühren sind so, wie sie jetzt laufen, in Ordnung. Wir haben in Hessen die Möglichkeit gefunden, dass es für jeden finanzierbar ist, über Studiendarlehen oder Ähnliches. Und das Geld steht ja auch den Universitäten dann sofort zur Verfügung. Siehe Kassel. Kassel schafft jetzt über diese Mittel, auch wenn es erstmal Containerstadt ist, zusätzliche Räume für Gruppen und Ähnliches. Also von daher
denke ich mal... Also bei uns sind die Seminare, weil ich mal aus dem Nährkästchen plaudern darf, sind die Seminare nach wie vor voll. Uns wird bei 120 anwesenden Personen dann gelost, wer da reinkommt. Also und wenn ich dafür auch noch 500 Euro schottern soll, dass ich dann losen darf und rausfliege, weiß ich nicht, wo da jetzt die große Verbesserung ist. Außer, dass ich das gute Gewissen habe, irgendwie, ich habe Roland Koch 500 Euro gegeben, dass er sich vielleicht noch ein Schloss in Erbach zulegen kann.
Roland Koch hast du nicht gegeben, weil die stehen deiner Universität direkt zur Verfügung. Ja. Also wenn dann hier in Kassel unserem Unipräsidenten.
Wenn ich aber Geld auf der einen Seite von den Studierenden einnehme, von der anderen Seite aber die Kohle dann perspektivisch zusammenkürze, dann kommt es aufs Gleiche raus, nur das Land gibt nicht mehr so viel wie vorher, also, und die Studierenden bezahlen den
Anteil.
Darauf wird es doch hinauslaufen.
Was machen denn unsere Nachbarn? In Niedersachsen, also ich bezahle auch 500 Euro da und da geht es direkt ins Staatssäckel. Das finde ich gar nicht in Ordnung.
Ja, wer regiert da?
Hätte sich die Junge Union meiner Meinung nach stärker dafür einsetzen müssen, dass den Universitäten direkt zur Verfügung gestellt wird und nicht über, wir lassen es irgendwie beim Haushalt laufen und dann kontrollieren wir es dann doch. Das finde ich nicht in Ordnung.
Für mich, sage ich mal, nicht der Punkt, wenn man danach fragt, wollen wir Studiengebühren? Sondern für mich ist das eben die Frage, die soziale Frage. Ist es für alle dann noch möglich, an einer Hochschule zu studieren? Ist es dann gerecht, ist es dann möglich, Studiengebühren zu erheben in dieser Höhe? Und ich sage, das ist nicht der Fall. Auch mit diesen Kreditgeschichten, die erreichen nicht alle. Und es gibt viele, und ich kenne auch viele, die sich selbst finanzieren müssen und die verdammt hart tragen an diesen Studiengebühren. Ich kenne auch viele Eltern, die sagen, ich weiß nicht, wie ich das finanzieren soll, wenn mein Kind studieren möchte. Und das ist eine Wirklichkeit, die man sich stellen muss. Und da sage ich Nein zu Studiengebühren. Und Grünen würden die gerne auch abschaffen.
Wir sind für Langzeitstudiengebühren, aber eben nicht für Studiengebühren auf das Erststudium. Die Mehrheit der FDP ist eben für Studiengebühren. Insofern ist es, finde ich, dann auch richtig, wenn ich hier das FDP-Modell dann in einer Diskussion darstelle. Und wir haben auch zum Beispiel eine Geld-Zurück-Garantie jetzt nur sehr in Anführungszeichen eingebaut, in dem Gesetzentwurf der FDP, der leider im Landtag abgelehnt wurde, dass man eben sagt, wenn man anhand klarer Kriterien hinterher feststellt, dass sich die Qualität nicht verbessert hat nach den Studiengebühren, dann wird man eben nicht als Staat auf diese Studiengebühren zurückgreifen können.
Also ich muss dem Lasse recht geben, dass es da noch Verbesserungspotenzial gibt.
Heißt letztendlich Studiengebühren ja, aber unter anderen Umständen, wie es derzeit ist.
Also Studiengebühren ja, mit einer weiteren Verbesserung, dass es klar heißt, die und die Leistung garantiert mir der Studiengang, dass ich genau die und die Kurse belegen kann, weil das in modularen Studiengängen so und so vorgesehen ist, dann muss ich das, wenn ich da rausfliege wegen Überfüllung, muss ich darauf klagen können und im Zweifel kriege ich mein Geld dann zurück. Das muss klar geregelt werden.
Eine Spitzenidee, und dann gebe ich mehr als 500 Euro für die ganze Juristerei aus, um danach 500 Euro wiederzukriegen, oder
naja,
wie schätzt ihr das vor?
Sagen wir mal so, als Student bist du ja sowieso Gerichtskostenbeihilfe berechtigt, also im Zweifel wird das Staatskästchen auch wieder für dich finanzieren.
Dann können wir sie doch auch gleich abschaffen, so wie wir es wollen. Dann brauchen wir uns auch nicht vor Gericht zu treffen.
In Hessen ist das Ganze ja noch nicht umgesetzt. Christian und ich studieren an der Universität Göttingen. Wir sind in einem, wie gesagt, noch viel komischeren Modell von Studiengebühren schon gefangen und zahlen seit 2 Semestern. Ich kann nur sagen, an dem Lehrstuhl, an dem ich arbeite, haben wir seitdem es die Studiengebühren gibt, eine klare Order, dass jede Klausur mindestens binnen 2 bis 3 Wochen, was wirklich nicht für Wirtschaftswissenschaften selbstverständlich ist, korrigiert werden muss am Ende. Das ist auch eine Folge. Und ich habe es auch schon aus Hessen gehört, dass die Studenten zu einem Prof hingegangen sind und gesagt haben, machen Sie mal gefälligst so, dass wir hinterher auch wirklich was davon haben. Wir zahlen schließlich was dafür. Da muss man sagen, das ist natürlich in einem solchen System wesentlich schwieriger. Aber das ist schon aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, bloß was aus meiner Sicht der viel wichtigere Baustein ist. Wir haben jetzt eine staatliche Finanzierung, die, egal ob man für oder gegen Studiengebühren ist, immer noch den weit überwiegenden Teil ausmacht. Also wenn man einen Medizinstudenten hat, der kostet im Semester, ich glaube, roundabout 50.000 Euro. Wenn man da 500 Euro draufpackt, dann ist das in der Tat kein großer Betrag. So ein Wirtschaftswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler kostet 3.000 im Jahr, also 1.500 pro Semester, da merkt man 500 Euro schon. Ich glaube aber, man sieht an den Zahlen, dass der weit wichtigere Bestandteil ist, wie gehen wir mit dem staatlichen Geld um. Und da haben wir in der FDP das Konzept, dass man eben sagt, mit dem Abitur bekommt man quasi Bildungsgutscheine, wo man über das, was man so für ein Erststudium braucht, Gutscheine bekommt, und dann kann man eben hingehen und sagt dem Professor, wenn man eben sieht, ja, der macht eine gute Lehre, dann bekommt eben dieser Professor dort einen dieser Bildungsgutscheine, und das führt eben auch dazu, dass man konkret auch mit dem staatlichen Geld einen Druck aufbauen kann auf den Professor, weil derjenige, der am Ende die Bildungsgutscheine bekommt, die meisten auch hinterher in der Finanzierung für seinen Lehrstuhl besser dasteht. Und von daher ist, glaube ich, dort viel wichtiger ist, wie man mit dem staatlichen Geld auch umgeht, weil das auch mit Studiengebühren der weit überwiegende Teil bleiben wird.
Ja, Björn, da war doch Bildungspolitik ein brisanter Einstieg, oder?
Auf jeden Fall, Jan-Paul. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause, ein bisschen Musik, und gleich geht's weiter mit spannenden Diskussionsfragen aus dem Kulturbahnhof.
Hey, yo, Alter, was ist los?
Hast du schon gehört?
Ich hab sogar schon gerochen.
Politik in dein
Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar in Kassel werden oft Stimmen laut, die behaupten, dass gegenüber Südhessen und im Frankfurter Raum von der Politik benachteiligt wird. Antwort: Nordhessen hier auch mehr in den Mittelpunkt rücken.
Also das geht nicht nur über Autobahnen, aber die sind auch ein Bestandteil. Wenn man zum Beispiel einen Logistikknoten und einen Logistikschwerpunkt in Nordhessen haben will, der einfach aufgrund der zentralen Lage sich anbietet, dann braucht man eben dort einen Flughafen. Und dann braucht man eben dort auch ein Autobahnnetz, weil einen guten Schienenanschluss haben wir bereits. Wenn man darüber hinaus aber in den Technologiesektor gehen will, dann muss man eben auch gerade die Universität für diesen Bereich stärken. Das sind, glaube ich, die wichtigen Bausteine, dass man die Region verzahnt und gleichzeitig auf eine ausgewogene Mischung sowohl Technologie als auch aus Infrastruktur setzt.
Von unserer Seite her müsste man das, was in der Region drinsteckt, das ist für uns einerseits Energie, das ist Bildung, das kann auch ausgebaut werden, und das ist Tourismus, das sollte ausgebaut werden.
In der Tat muss man aufpassen, dass man in Nordhessen auch durchaus gestärkt wird, weil man eine sehr, sehr große Fläche hat, die teilweise sehr, sehr schwach besiedelt ist und die in Zukunft, wenn man zum Beispiel gerade in den Werra-Meißner-Kreis schaut, aufgrund der demografischen Entwicklung noch viel schwächer besiedelt sein wird. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, die Entwicklung in den letzten 10 Jahren in Nordhessen war sehr, sehr positiv. Also im Verhältnis die Arbeitslosenzahl ist in Nordhessen zwar immer noch höher als in Südhessen, aber sie ist, das muss man ehrlicherweise so sagen, sie ist in den letzten Jahren stärker in Nordhessen zurückgegangen als in Südhessen. Und das ist in der Tat was, wo man dann auch nicht hinstellen kann und das immer kleinreden.
Es muss die Selbstmotivation der Leute kommen, und das nehmen wir mal so Kampagnen wie Kassel gewinnt zur Kulturhauptstadt 2010. Das waren Kampagnen, die die Leute mitgetragen haben. Und sowas muss halt aufgebaut werden. Das muss aber halt aus der Region kommen.
Es gibt ein ganz konkretes Beispiel, wo ich mir in den letzten Wochen etwas doch an den Kopf gefasst habe, was wir auch in Nordhessen teilweise produzieren. Da war es so, dass das Regionalmanagement eine große Standortkampagne mit Motiven aus allen Landkreisen für ganz Nordhessen vorgestellt hat. Man kann nur über die einzelnen Motive, wie immer bei sowas geteilter Meinung sein, ich fand sie persönlich gut, aber keine halbe Woche später präsentierte die Stadt Kassel unabhängig davon eine komplett anders aussehende andere Kampagne, um die Stadt Kassel zu bewerben. Da muss man eben schauen, da wird einfach auch unsinnig nebeneinander hergearbeitet und das ist was, wo wir, glaube ich, auch in der Region einfach noch besser werden müssen.
Hessen ist wie viele andere Länder tief verschuldet und wie sollen die Schulden abgebaut werden?
Wenn es nach mir um betriebswirtschaftliche Sicht geht, dann muss da noch ein härterer Sparkurs. Das Problem ist nur, wie sichere ich weiter meine Zukunftsfähigkeit? Umstrukturierung der Verwaltungsapparate ist da auch ein Punkt, der massiv angegangen werden muss. Wenn ich mir das aus manchen Bereichen der Verwaltung angucke, ist da nicht nur ein enormes, da ist ein immenses Einsparpotenzial.
Das wird ja hier alles schön geredet. Also bei uns im Landkreis ist es so, bei uns werden Schulen dicht gemacht. Also das ist die Auswirkung des Sparkurses. Bei uns sind die Amtsgerichte dicht gemacht worden. Bei uns sind die Finanzämter zusammengelegt worden. Da kommen wir auch wieder nach Nordhessen. Also ich meine, wen locke ich da? Da locke ich doch keinen Hund hinterm Ofen hervor, wenn ich hier alles dicht mache und sage, so Leute, ist super bei uns hier, schöne Landschaft, könnt ihr rausgucken. Aber es ist sonst nichts. Also es ist keine Schule da, ist kein Amtsgericht da, ist nichts, was man irgendwie sonst braucht.
Und wie wirst du dann sparen?
Richtig, wie wirst du es denn finanzieren?
Da gibt es ja zwei Seiten. Entweder ich habe eine Einnahmeseite, ich nehme mehr Geld ein, oder die andere Seite, ich gebe weniger Geld aus. Zu was weniger Geld ausgeben geführt hat, das haben wir ja gesehen. So, wir müssen jetzt zusehen, an den richtigen Stellen Geld einzunehmen. So, und Roland Koch hat doch da auch groß in Berlin mitgewirkt, dass die Körperschaftssteuer gesenkt worden ist. Hat einen Haufen Geld gekostet, 25 Milliarden Euro in 5 Jahren. Davon profitieren ja auch die Länder wiederum nicht bei dieser Steuerreform. Und du hast es gerade schon auf den Zettel geschrieben, Vermögenssteuer. Ist eine ganz klare Kiste. Da gehen im Jahr 16 Milliarden Euro den Ländern flöten. Also, ganz einfach.
Ein Drittel von dem, was wir insgesamt an Schulden haben, ist in den letzten Jahren von der derzeitigen Regierung aufgehäuft worden. Also, erstens, alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand. Wobei wir Grüne da eher so die Straßenbauprojekte und die Flughafenprojekte uns anschauen werden. 150 Millionen für Kassel-Calden kann man zwar auch gut woanders in Nordhessen ausgeben, aber man könnte auch einen Teil einsparen und die Zuschüsse, die das danach kostet, auch. Das andere ist, wir Grüne würden auch die Grundwasserabgabe wieder einführen. Die ist nicht besonders hoch, bringt dem Land aber immerhin etwas Geld und damit etwas Luft in der Schuldenfalle.
Ich sage voraus, ja, wir werden in Nordhessen auch darüber diskutieren müssen, Schulen zu schließen. Punkt um. Wenn wir hinterher Schulen haben, wo nur noch die Hälfte der Schülerzahl da ist, dann muss man auch darüber nachdenken, ob man nicht zwei Schulstandorte zusammenlegt. Ich kann es aus dem Landkreis Kassel sagen, es gibt eine Gemeinde im Nordkreis des Landkreises Kassel, die verliert 30% ihrer Bevölkerung in den nächsten 50 Jahren nach den Schätzungen. Ja, Entschuldigung, wenn man 30% seiner Bevölkerung verliert, dann bedeutet das, dass man effektiv fast keine Kinder mehr in dem Ort hat. Warum soll ich denn da hinterher in 3 Ortsteilen Grundschulen offen lassen? Das ist einfach ein Punkt, wo man dann sagen muss, gut, man braucht in der Gemeinde eine Grundschule wahrscheinlich hinterher noch. Ich weiß, dass sich da viele gegen sträuben werden, aber da muss man fairerweise sagen, anders bekommt man es nicht finanziert.
Dass man klar gegen NPD vorgehen muss. Nur ich denke mal, dass jede Partei dadurch ihr eigenes Profil klar macht, wo sie sich abgrenzt.
Ja, genau.
Ich denke mal, die SPD grenzt sich da am weitesten ab und die Grünen auch und die FDP auch. Und da würde ich mir um die Linkspartei Gedanken machen als um die.
Och Gott, wie süß.
Die Frage war ja gewesen, ob die Parteien zusammenstehen sollten. Und wir hatten da spontan Ja reingerufen. Da nutzt das gar nichts, auf die Verfehlungen von Roland Koch hinzuweisen, die es auf jeden Fall gibt. Der war nach rechts nicht immer so ganz dicht. Aber es müssen tatsächlich alle Parteien inklusive der CDU zusammenstehen. Gerade weil die CDU eine politisch rechte Partei ist. Ganz bestimmt nicht rechtsextrem, sondern sie ist eine Mitte-Rechts-Partei. Und genau deshalb ist sie so wichtig, dass alle Parteien von links nach rechts da zusammenstehen und
diese Demokratie verteidigen. Wenn also, der
aber das inhaltlich da, sind wir da uns einig, dass wir da front stehen müssen. Nur, gut. Sagen wir mal so, die CDU ist halt nicht immer so die Demonstrationspartei. Das,
da müsst ihr noch an euch arbeiten. Oh Mann. Ein bisschen frische Luft tut allen gut.
In der Tat, als Demokraten muss man da gemeinsam die entzaubern und die muss man dann auch inhaltlich entzaubern. Gerade wenn da alle vier Parteien zusammenstehen, dass man dann eben in eine Situation kommt, wo man eben die NPD entzaubern kann. Dass die Ideologie, die die vertreten, wirklich zum Schaden für alle in Deutschland ist. Da muss man klar gemeinsam Front dagegen machen, da bin ich fest von überzeugt. Ich bin bloß persönlich, nachdem wir einmal gesehen haben, wie die NPD aus einem Verbotsverfahren, das gescheitert ist, profitiert hat hinterher, bin ich sehr, sehr vorsichtig, was solche Verbotsdiskussionen angeht, sondern sage, lieber mache ich die über eine Diskussion und über eine Gegendemonstration klein, dass eben wirklich sie sehen, dass der Großteil der Bevölkerung gegen sie steht, als dass ich nochmal hinterher die Gefahr habe, dass es eventuell wieder so endet wie beim letzten Mal, dass sie sagen, hihi, ja, die wollten uns ja verbieten, aber sie haben es nicht geschafft, schaut mal, wir sind stärker als die.
Wie strebt denn die CDU an, sich gegen die NPD zu äußern?
Die CDU ist sicherlich nicht diejenige Partei, die auf die Straße geht und große Demonstrationsplakate hochhält. Und ich denke, Kampagnen, wo man sagt, okay, auf einem vernünftigen inhaltlichen Weg setzt man sich mit denen auseinander und sagt, das ist halt nicht der richtige Weg und damit auch eine Aufklärung betreibt. Den Leuten dann wirklich dann mal die Schwächen und Probleme der ganzen Sache aufweist.
Wie steht die Grüne denn gegenüber eines Verbots da? Also welche Position bezieht sie da?
Ich glaube, dass das Verbotsverfahren zurzeit sinnlos wäre. Ich denke, es würde noch einmal scheitern und damit würde man die NPD nur wieder stärken. Sich ganz Hessen vorzustellen ist natürlich schwierig, weil ich kenne ja noch nicht mal ganz Hessen, aber ich würde mal sagen, was mir wichtig wäre, ist, dass wir in einer möglichst lebenswerten Umwelt leben, dass wir in sozialem Frieden leben, dass wir auch im Wohlstand leben. Dazu braucht man Bildung, dazu braucht man auch ein bisschen Infrastruktur, da ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Unsere Wahrnehmung, wir sind da eher für weniger, weil das Meer dann eben auch die Umwelt kaputt macht. Ja, ich hoffe, dass es auch ein vergleichsweise junges Hessen bleibt und dass das Land nicht verkreist. Ich habe nichts gegen alte Menschen, aber ich denke, dass so das Verhältnis ungefähr gewahrt bleiben sollte.
Ich hoffe, dass Hessen in 20 Jahren nicht nur unter den Top 3, sondern an Platz 1 dann steht und dass man da eben die Stärken, die Hessen hat, nämlich egal ob von der Bergstraße über den Odenwald, über Marburg bis hin nach Kassel und in den Reinhardswald nach Norden hinein, dass man dort eben einerseits den Tourismus stark nutzt, dass man eben auf der anderen Seite aber auch den Bildungs- und Technologiestandort herauskehrt, dass man eben nicht mehr dieses bisherige Gefälle hat, dass Baden-Württemberg und Bayern technologisch und bildungstechnisch immer einen kleinen Schritt voraus sind, sondern dass wir eben in Hessen dann der Tempogeber sind, dass wir da eine klare Priorität legen, dass wir auf der anderen Seite es auch schaffen, dass das Nord-Süd-Gefälle in Hessen geringer wird, dass wir eben diesen durchaus, wie ich finde, positiv erkennbaren Trend in Nordhessen fortsetzen. Und als dritten, mir persönlich ganz wichtigen Punkt, gerade für uns als junge Generation, dass wir dann auch eben die Verschuldung zurückfahren. Wir haben vorhin gesagt, wir können das nicht von einem Tag auf den anderen, aber wir müssen eben davon wegkommen, dass wir als junge Generation hinterher einen Schuldenberg haben. Und das wäre aus meiner Sicht der dritte wichtige Baustein für eine solche Vision.
Also meine Vision wäre, dass es Hessen wieder wird, so wie es einmal war unter den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Da war nämlich der Slogan immer Hessen vorn.
Das ist ja aber auch nur der Slogan.
Genau. Ja, ja. Wenn man da sich, wenn man sich den Rest anguckt, das war damals auch nicht schlecht. Also meine Vision von einem Hessen wäre, dass wir in einem sozialen Hessen leben, dass alle miteinander ordentlich auskommen und auch die nötigen finanziellen Mittel dazu haben. Mit einem sozialen Frieden und Gerechtigkeit, dann haben wir natürlich auch, und damit fangen wir schon in diesem Landtagswahlkampf an, nämlich mit erneuerbaren Energien darauf zu setzen, dass Hessen eine ordentliche Ausstattung hat, dass wir unabhängig sind von fossilen Energieträgern und vor allem auch von der gefährlichen Atomkraft, die ja andere dann doch nochmal mit einem neuen Atomkraftwerk in Hessen zementieren wollen. Wir wollen das nicht. Wir wollen saubere Energien aus Sonne, Wind und Wasser und Biomasse. Zum Dritten wollen wir ordentliche Schulen für alle. Dazu haben wir auch mit unserem Konzept Haus der Bildung auch ein ordentliches Konzept aufgestellt.
Ja, also das Umweltbewusstsein, das ist ja zurzeit besonders fokussiert auf die Frage des Klimawandels. wenn die Menschen nicht ganz anders mit Energie wirtschaften werden, dann denke ich, werden die Frage von Autobahnen und durch was für Naturschutzgebiete die durchgehen, ganz zweitrangig werden. Das ist meine persönliche Überzeugung und Sorge. Diese Sorge teilen ja die Grünen allgemein. Und von daher würden wir auch sehr gerne sehr radikale Änderungen in der Energiewirtschaft vornehmen. Das können Solarzellen sein, das kann Verstromung aus Biomasse sein, das kann aber auch Windkraft sein, Wasserkraft. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Studie gemacht, wie kann man das schaffen, ohne alles, was CO2 erzeugt und auch ohne Atomkraft, in gewissen Zeitrahmen all unseren Strom zu erzeugen. Das ist möglich. Bis 2028 ist unser Konzept.
Ich glaube bloß, wenn man Umwelt und das steigende Umweltbewusstsein sieht, dann muss man auch über den Bereich Klima- und Energiepolitik hinaus was sagen.
Natürlich.
Ich glaube, da ist etwas, was wir bei uns innerhalb der Julis häufig festgestellt haben, dass man versuchen muss, dort eben die Interessen von Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Das ist nicht immer einfach, aber dass man da in einen Abwägungsprozess eintreten muss. Einerseits haben wir als Menschen eine ganz gehörige Verantwortung, dass wir keinen Raubbau an der Natur leisten. Andererseits muss ich auch sagen, sind es schon kuriose Stilblüten, wenn die FFH-Richtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU, dazu führt, dass Baustellenwiesen, an einer Stelle gab es das in Hessen, dass eine Wiese, die während einer Baustelle eben etwas höher gewachsen war, auf einmal durch diese EU-Richtlinie geschützt war, weil sich ein Schmetterling, was sich dort angesiedelt hat, da muss man in der Tat fragen, sind solche Richtlinien zum Naturschutz hinterher die sinnvolle Art und Weise? Anderer Bereich, was eben angesprochen wurde, Klimapolitik. Ich glaube in der Tat, wir müssen da gegensteuern. Ich teile bloß nicht die Einschätzung von Grünen und SPD, dass wir das sofort können. Der, ich glaube, gravierendste Punkt beim Thema Energie ist gar nicht mal unbedingt auf der Produzentenseite, sondern der liegt bei jedem Einzelnen von uns beim Konsumenten.
Ja.
Das, was man wirklich so deutlich sagen muss, das größte Volumen an Klimaschutz liegt dabei, wenn wir anfangen, energiesparender zu operieren. Weil da kann auch wirklich jeder Einzelne von uns mit seinem gestiegenen Umweltbewusstsein sofort etwas bewegen.
Gut, kommen wir zur Abschlussfrage dieser Diskussion. Und ich bitte euch, maximal 5 Sätze mir zu beantworten, warum ich euch oder eure Partei wählen sollte und was ihr zu bieten habt.
Also ich glaube, was wir zu bieten haben, ist, dass wir eine ehrliche Grundsatzpolitik, die nicht nur auf schön Wetter abzielt, sondern auch die negativen Seiten benennt, anbieten. Und warum man uns wählen sollte, ist aus meiner Sicht so, weil wir, glaube ich, als einzige Jugendorganisation und auch Partei hier in der Runde daran glauben, dass der Einzelne selbst am besten weiß, was für ihn gut ist und dass man eben dann die Freiheiten dem Einzelnen zurückgeben muss. Und für mich ganz persönlich, weil ich einfach glaube, dass dieser Wert der Freiheit, dieser Grundwert der Freiheit etwas ist, was man in unserer Gesellschaft sehr viel stärker in den Vordergrund rücken muss.
Also bei uns ist es klar, denke ich mal, der Vorteil, den die CDU und die Junge Union nach vorne trägt, dass es eine Werteorientierung gibt, ein klares Festmachen lässt und darauf auch die Bestandteile, ob es sich über Umwelt, Wirtschafts- oder politische Fragen klären lässt. Und aus diesem Grund man trotz konservativer Seite auch immer dem sich orientiert und sagt, okay, wir blicken nach vorne in die Probleme und dass man sie dann auch benennt. Man darf sie nicht wie manchmal...
Christian Reisch von der Jungen Union.
Wir werben dafür für eine faire Bildungspolitik in Hessen. Wir werben dafür, dass Umweltpolitik und Klimaschutzpolitik in Hessen wieder verwirklicht wird und nicht nur einseitig Infrastruktur in Beton und Autobahnen und Flughäfen gemacht wird. Und wir setzen uns dafür ein, dass es in Hessen wieder attraktiver wird, viele Kinder zu bekommen, denn dieses Land ist dabei zu vergreisen. Und das liegt auch daran, dass das Land, dass der Staat den jungen Menschen, die Eltern werden möchten, keine ausreichende Möglichkeit gibt, viele Kinder zu bekommen.
War Daniel Mark von der Grünen Jugend. Vielen Dank.
Also wir haben zur Landtagswahl als allererstes mal eine ganz ordentliche Spitzenkandidatin, die auch das umsetzt, was sie vorher gesagt hat, nämlich gute Bildung, alternative Energien, also eine ordentliche Energiepolitik und eine soziale und gerechte Gesellschaft. Und ich glaube, unser Hauptgrund für die Wahl ist, neben dem Ganzen, was wir auf der positiven Haben-Seite für uns verbuchen können, dass Roland Koch und die CDU nicht mehr regieren. Ganz klare Kante von uns Jusos, Koch muss weg.
Applaus